Silvia Löken und Tom Peters, Begegnung im Gespräch, wie sie mit Worten Beziehung gestalten. Oft ist uns gar nicht klar, welch wertvollen Schatz unsere Sprache darstellt. Oder wir betrachten sie als reines Instrument, um unsere Interessen durchzusetzen. Da werden Seminare besucht, um verhandlungssicher zu werden, Workshops gebucht, um Schlagfertigkeit zu üben, und Rhetorik-Ratgeber studiert, um die hohe Kunst der sprachlichen Manipulation zu erlernen. In diesen Blinks wollen wir es einmal anders angehen und fragen, was macht ein wirklich gutes Gespräch aus? Was sind die größten Gesprächskiller? Und was kann ich selbst tun, um einen einfachen Dialog in eine sinnstiftende Begegnung zu verwandeln? Immerhin kann ein gutes Gespräch nicht nur Menschen zusammenbringen, sondern auch den Horizont erweitern und neue Ideen in uns wecken. Blink Nummer 1. Jede Gesprächsform hat ihre speziellen Funktionen und Inhalte. Permanent finden rund um den Globus Gespräche zwischen Menschen statt. Da gibt es Smalltalk, Big Talk, Personal Talk und natürlich Klatsch. Schauen wir uns einmal an, was diese vier Gesprächsformen auszeichnet. Unser erster Kandidat ist die Allzweckwaffe der Gesprächskultur, der Smalltalk. Türöffner und Zeitvertreiber, außerdem leicht zu erlernen. Vor allem aber erlaubt er uns, beim Gesprächspartner vorzufühlen und so Vertrauen herzustellen. Verhaltensbiologisch betrachtet ist der Smalltalk eine Form des Lausens. Ja, richtig. Lausen, die gegenseitige Fellpflege unter Primaten. Das ist gar nicht so abwegig, wie es klingt, denn bei beiden geht es weniger um den Inhalt, also Laus oder Thema, sondern um die Beziehung. Beides schafft Verbindung, reduziert Spannungen und ermöglicht ein Näherkommen, ohne dass es gleich intim wird. Oft bereitet Smalltalk den Boden für Personal Talk. Wir haben einander beschnuppert und für vertrauenswürdig befunden. Nun darf es gern etwas persönlicher werden. Liegt die Beziehung beim Smalltalk auf einer oberflächlichen Ebene, so ist der Personal Talk eine tiefere Art des Kontakts. Wir geben etwas von uns preis oder erfahren etwas über unser Gegenüber, im Idealfall beides. Dabei wird es schnell konkret, zum Beispiel wenn wir andere um Hilfe bitten. Indem wir unserem Gegenüber einen Wunsch oder eine Schwäche offenbaren, öffnen wir uns für den Personal Talk. Kommen wir nun zum Klatsch, oder besser, dem Informationsaustausch über abwesende Personen. Ob es sich dabei um Tatsachen, Gerüchte oder Erfundenes handelt, ist oft zweitrangig. Hauptsache interessant. Dass wir Klatsch und Tratsch so anziehend finden, hat einen guten Grund. Und der ist bei unseren fernen Urahnen zu suchen. Denn früher war es überlebenswichtig, andere Menschen einschätzen zu können. Kann man der anderen Gruppe trauen? Wer ist dieser Fremde, der sich dem Lagerfeuer nähert? Die falsche Person ins Haus zu lassen, konnte gefährlich sein. Und das ist es auch heute noch. Klatsch diente der Warnung vor Gefahren und gab Sicherheit. Außerdem entwickeln die Klatschenden ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Anders beim Big Talk. Hier steht ganz klar der Inhalt im Vordergrund. Jedoch verfolgt der Big Talk kein Ziel, wie etwa eine Verhandlung oder Debatte. Es ist vielmehr die gemeinsame Weiterentwicklung eines Gedankens, etwa wenn man über den Klimawandel oder das deutsche Schulsystem philosophiert, ohne dabei gleich eine politische oder ökonomische Agenda zu verfolgen. Das heißt nicht, dass die Gesprächspartner einer Meinung sein müssen, aber sie sind gleichermaßen interessiert am Thema. Sie wollen es erforschen, mehr darüber erfahren, eigene Ideen dazu äußern. Blink Nummer 2. Ruhe ist die Grundvoraussetzung für gelungene Gespräche. Die Länge eines Gesprächs sagt noch nichts über seine Qualität. Ein kurzer Austausch von Worten kann Nähe schaffen, ein dreistündiger Talk gähnende Langeweile produzieren. Dennoch ist Zeit ein wichtiger Faktor, damit Gespräche zu Begegnungen werden. Eines ist sicher: Wer sich gehetzt fühlt, wird keine tiefgründigen Gespräche führen. Wir sollten uns also fragen, wie wir überhaupt mit unserer Zeit umgehen möchten. Wenn wir es schaffen, eine innere Ruhe zu entwickeln, werden wir diese Ruhe auch in unsere sprachlichen Begegnungen mit einbringen. Drei Schritte sind für eine Kommunikation der Ruhe vonnöten. Zunächst einmal müssen wir Ruhe in uns selbst finden. Das geht zum Beispiel mit Hilfe von Zeitinseln. Schaffe dir jeweils wenigstens eine feste Zeitinsel pro Tag, eine pro Woche, eine pro Monat und eine pro Jahr. Also zum Beispiel die halbe Stunde am Abend, der arbeitsfreie Sonntag, der Wellness-Tag am letzten Samstag im Monat und vielleicht die Tage des Rückzugs zwischen Weihnachten und Neujahr. So eine Zeitinsel verdonnert dich nicht zum Nichtstun. Du kannst selbst entscheiden, was du in diesem freien Raum tun willst. Es geht nicht darum, möglichst ruhige Aktivitäten auszuüben, sondern in sich selbst zu ruhen. Digitale Medien sollten in dieser Zeit jedoch tabu sein. Schritt 2 ist, auch anderen ihre Ruhe zu lassen. Biete Gespräche an, aber dränge sie niemandem auf. Gib auch im Gespräch dem anderen Raum, zum Beispiel indem du Pausen machst, zuhörst, Fragen stellst, die andere Person die Unterhaltung lenken lässt, wenn sie es möchte. Ruhe heißt nicht, inaktiv oder stumm zu sein. Es ist vielmehr eine Einstellungssache, eine Haltung des Lassens und Raumgebens. Ein wirkungsvoller Gesprächsentschleuniger ist auch der bewusste Rückzieher. Eigentlich will ich unbedingt XY sagen, aber ich warte noch etwas und lasse der anderen Person den Vortritt. Im dritten Schritt geht es darum, die Ernte unserer Bemühungen einzufahren. Du hast den Druck herausgenommen. Nun erfreue dich an dem Neuen, das daraus erwächst. Denn Kreativität entsteht nicht aus Betriebsamkeit, sondern aus dem Abstandnehmen. Die besten Ideen entstehen nicht beim Grübeln, sondern kommen meist spontan, wenn wir locker im Flow sind. Und ein echtes Gespräch ist nicht in der Geschwätzigkeit zu finden, sondern entspringt da, wo wir einander achtsam begegnen. Auf diesen drei Wegen kommst du dem Ziel, deine Gespräche zu wertvollen Begegnungen zu machen, bedeutend näher. Vergiss aber nicht, Tempo ist nicht immer ein Übel. Es darf auch mal schnell und leidenschaftlich zugehen. Blink Nummer 3. Ablenkung ist der Feind jedes echten Gesprächs. Wer kennt das nicht? Die Arbeit ruft, aber YouTube ruft lauter. Wollte man den heutigen Zeitgeist in einem Wort beschreiben, dann wäre Ablenkung wohl am treffendsten. Aber schuld daran sind nicht nur E-Mails, Tweets und Katzenvideos. Ein weiterer Faktor befeuert die geistige Rastlosigkeit. Unser Monkey Mind. So bezeichnen Buddhisten den Umstand, dass wir so leicht abzulenken sind. Das war zwar schon immer so, doch in Zeiten von Smartphone und Internet dreht der Affe in unserem Hirn noch einmal so richtig auf. Die Folge? Wir sind kaum mehr fähig, länger bei einer Sache zu bleiben. Unser Belohnungszentrum verlangt immer neue Nahrung. Und Social Media liefert. Belohnungen erfolgen prompt und ständig. Doch sie hinterlassen oft ein Gefühl der Leere. Gibt es einen Weg heraus aus dem Affenzirkus? Und ob? Wenn wir dem Affen wieder Vollwertkost statt Junkfood geben, beruhigt er sich und wir können Konzentration und Wohlgefühl zurückerlangen. Ein gutes Gespräch macht uns in dieser Hinsicht satt und zufrieden. Nur, wie gelingt das? Und was macht ein gutes Gespräch aus? Die Antwort liegt in den zwei Grundantrieben des Menschen: Sicherheit und Expansion. Sie lassen sich jeweils in zwei weitere Gruppen aufteilen, sodass wir vier Kategorien erhalten. Die vier emotionalen Bewertungssysteme: Balance, Harmonie, Dominanz und Stimulanz. Balance und Harmonie fallen in den Bereich der Sicherheit, während Dominanz und Stimulanz der Sphäre der Expansion angehören. In jedem Menschen sind alle vier Systeme vertreten, jedoch in unterschiedlicher Ausprägung. Je nach Persönlichkeitstyp, man spricht auch vom limbischen Typ, gibt eine Ausprägung den Takt an, etwa der Drang nach Balance. Um deinen eigenen Typ herauszufinden, kannst du dich an den folgenden Parametern orientieren. Der Balance-Typ mag Sicherheit, Geborgenheit, Ordnung und Vorbeugung. Für den Harmonietyp sind menschliche Bindungen, Fürsorge, Wärme und Gemütlichkeit wichtig. Der Dominanztyp orientiert sich an Macht, Status, Autonomie, Karriere, Effizienz und Leistung. Und für den Stimulanztyp geht es um Lust, Spaß, Risiko, Neugier, Unterhaltung, Genuss und Innovationen. Was haben diese limbischen Typen nun aber mit dem Monkey Mind zu tun? Das ist leicht erklärt. In Situationen, die unserem Typ entgegenkommen, sind wir weniger ablenkbar und können uns leichter konzentrieren. Aufmerksamkeit wird zum Kinderspiel. Läuft es umgekehrt unserem Typ zuwider, können wir in Stress geraten. Um dem zu entgehen, suchen wir die Ablenkung. Für einen Harmonietyp ist es geradezu eine Erleichterung, wenn er sich aus einer hitzigen Debatte ausklinken und stattdessen fernsehen kann, während die anderen weiter diskutieren. Blink Nummer 4. Gespräche werden dann zu wertvollen Begegnungen, wenn sie typgerecht verlaufen. Du kennst nun die vier emotionalen Bewertungssysteme und vielleicht weißt du schon, zu welchem limbischen Typ du tendierst. Wie gesagt, auch Mischformen sind möglich. Die Frage ist, Wie lässt sich dieses Wissen auf unsere Gesprächsbeziehungen anwenden? Zunächst einmal bestimmt der limbische Typ, wie wir Gespräche bewerten. Was die eine spannend findet, ist für den anderen sterbenslangweilig. Ablenkung folgt. Und nicht nur das Gesprächsthema, sondern auch Umgebung, Gesprächsstil und natürlich das Gegenüber können irritieren. So wird sich ein harmoniebedürftiger Balancetyp im Gespräch mit einem rechthaberischen Dominanztyp bald unwohl fühlen. Das ist dann der Moment, in dem heimlich das Handy gezückt und Nachrichten gelesen werden. Um beiden diesen Frust zu ersparen, sollte man sich bewusst machen, wie sich die limbischen Typen im Gespräch verhalten. Hier ein paar Anhaltspunkte. Der Balancetyp ist beharrlich, sucht oft Rat, äußert Sorgen und Bedenken, meidet Konflikte und pflegt seine Gewohnheiten, wie beispielsweise den Stammtisch am Freitagabend. Der Harmonietyp steht im Gespräch gern anderen bei, teilt Sorgen und Probleme, ist kompromissbereit und stets versöhnlich. Das typische Gesprächsverhalten des Dominanztyps ist, dass er gerne Recht behält, eigene Ideen und Gedanken anbricht, oft widerspricht und mit Freuden argumentiert. Den Stimulanztyp hält man mit spannenden Themen, provokanten Thesen sowie mit Spaß, Humor und Entertainment bei der Stange. Wie sich das nutzen lässt? Die beiden Zauberworte für gelingendes Gespräch sind Aufmerksamkeit und Wohlfühlfaktor. Denn wir erinnern uns, wenn wir aufmerksam sind und uns wohlfühlen, dann erhält der Affe im Hirn, sprich das Belohnungszentrum, die volle Ration und wir sind zufrieden. Für mehr Aufmerksamkeit im Gespräch haben wir folgende Tipps für dich. Tipp Nummer 1. Augen auf bei der Themenwahl. Wenn Finanzbuchhaltung partout nicht dein Fall ist, dann wird es auch mit dem nettesten Gesprächspartner schwer werden, nicht aufs Handy zu schielen. Tipp Nummer 2. Analog statt digital. Online-Begegnungen sind möglich, aber echte und damit zufriedenstellende Gespräche sind das nicht. Tipp Nummer 3. Hab Spaß. Ja, Gespräche dürfen auch Spaß bringen. Oft ist gemeinsames Lachen sogar wichtiger als bedeutungsvolle Inhalte. Auch der Wohlfühlfaktor sollte nicht zu kurz kommen. Dann haben Ablenkungen keine Chance. Versuche daher, Störfaktoren auszuschalten. Seien es Lärm und andere Umgebungsgeräusche, Hektik oder Unruhe, wie etwa in einem überfüllten Café. Blink Nummer 5. Ein sicheres Gefühl ist unabdingbar für echte Begegnung im Gespräch. Offen reden ist gefährlich. In Diktaturen kann ein einziges Wort zur falschen Person Kopf und Kragen kosten. Aber nicht nur die äußere, auch die innere Sicherheit kann sich manchmal beim ehrlichen Austausch mit anderen bedroht anfühlen. Diese Angst, begründet oder nicht, macht es vielen Menschen schwer, sich im Gespräch zu öffnen. Ein offenes und ehrliches Gespräch erfordert immer Mut von beiden Seiten. Man zeigt sich, macht sich verletzlich. Viele umschiffen diese Gefahr, indem sie über Banalitäten wie das Wetter reden oder in die digitale Kommunikation ausweichen. Hier schützt die räumliche Distanz vermeintlich vor der Reaktion des Gegenübers. Der Preis für diese Sicherheit? Mangelnde Nähe und der Verlust der Entfaltungsmöglichkeiten. Um der Angst zu begegnen, sollten wir die drei Zonen der Sicherheit im Gespräch kennen. Die Umgebung, das Gegenüber und das eigene Selbst. Erst wenn wir in allen drei Zonen sichere Rahmenbedingungen schaffen, sind echte Begegnungen möglich. Die Umgebung ist unsere erste Zone der Sicherheit. Sie meint den Ort, die Situation oder anwesende, aber nicht beteiligte Personen. Egal ob auf einer Demo, im vollbesetzten Büro oder im Flugzeug, wir haben stets Möglichkeiten, für bessere Unterhaltungsbedingungen zu sorgen. Zum Beispiel, indem wir den Ort wechseln, die Tür schließen oder das Gespräch vertagen. Manchmal kann man die Störung auch schweigend aussitzen und das Gespräch anschließend wieder aufnehmen, etwa bei einem Wackler im Flugzeug oder wenn ein Baby schreit. Schon schwieriger wird es, wenn die Quelle des Unbehagens unser Gesprächspartner ist, unsere zweite Sicherheitszone. Das ist meist dann der Fall, wenn das Gegenüber entweder schwer einschätzbar oder schwierig ist. Bei den schwer einschätzbaren hilft es, wenn man sich bewusst macht, was man sich vom Gespräch erhofft und dann mutig drauf losredet. Ein weiterer Trick ist, aufmerksam zuhören und das Gesagte aufgreifen, um daraus das Gespräch fortzuspinnen. Vor allem aber sollte man kleine Schritte gehen, sich also Zeit lassen, vorerst weniger beisteuern und dafür mehr zuhören. Auch schwierigen Gesprächspartnern sind wir nicht hilflos ausgeliefert. Der beste Rat hierzu stammt von dem Arzt und Bestsellerautor Don Miguel Ruiz. Nichts von dem, was andere tun, hat mit mir zu tun. Mit dieser Haltung lassen sich selbst die unangenehmsten Zeitgenossen mit anderen Augen betrachten. Wichtig ist, seinem Gegenüber mit Verständnis und Humor zu begegnen und die eigenen negativen Bewertungen in ein gelassenes Wahrnehmen zu verwandeln. Was aber, wenn die Quelle der Unsicherheit in uns selbst liegt? Blink Nummer 6. Unsere innere Grundeinstellung bestimmt die Gesprächsentwicklung. Da fängt man ein Gespräch mit jemandem an, doch schon nach wenigen Sätzen entpuppt sich die eben noch so nette Frau als Quelle des reinen Missvergnügens. Taktlos und unsensibel mäht sie über einen hinweg und man möchte nur noch fliehen. Klarer Fall. Man ist an eine schwierige Person geraten. Oder? Nun ja, ganz so klar ist die Sache nicht. Denn manchmal lässt sich nur schwer sagen, ob das empfundene Unbehagen am Verhalten des Gegenübers liegt oder ob es in uns selbst begründet ist. In beiden Fällen hat es wieder etwas mit unserem limbischen Typ zu tun. Aber hieß es nicht gerade, dass nichts, was andere tun, mit uns persönlich zu tun hat? Das stimmt. Aber wie wir auf andere reagieren, hat sehr wohl mit uns selbst zu tun. Nehmen wir das Beispiel der unangenehmen Frau von eben. Sie scheint in die dominante Kategorie zu fallen, will um jeden Preis Recht behalten, ist streitlustig und provoziert gern. Trifft ein solcher Typ auf seinesgleichen, könnte sich ein lebhafter Schlagabtausch ergeben, der beide zu geistigen Höchstleistungen anspornt. Nicht so beim Harmonietyp. Für ihn fühlt sich die Streitlust bedrohlich an, das Gespräch wird zur Qual. Darin liegt die Krux, aber auch die Lösung. Denn unser emotionales Bewertungssystem, unser limbischer Typ, bestimmt, wie wir Situationen deuten. Wir haben jedoch die Fähigkeit, die Situation auch umzudeuten. Dazu müssen wir allerdings zuerst die Geschichte erkennen, die uns unser Gehirn diktiert hat. Klingt kompliziert, ist es aber gar nicht. Als Harmonietyp deuten wir Worte, Tonfall und Lautstärke der Frau als Bedrohung. Die innere Geschichte lautet: Diese Person greift mich an. Ich fühle mich unsicher, ängstlich und gestresst. Am besten, ich verhalte mich ganz still oder laufe weg. Diese erste Reaktion können wir nicht ändern. Aber wir können die Geschichte umschreiben, wenn wir sie uns bewusst machen. Die neue Geschichte könnte dann lauten: Die braucht das wohl. Ganz schöner Kampfgeist. Ich bin neugierig, akzeptierend und bewundere ihre Leidenschaft. Mal hören, wie es weitergeht. Vielleicht lerne ich noch etwas. Statt das Verhalten der Frau persönlich zu nehmen und negativ zu bewerten, haben wir nun die Tür für eine ganz neue Betrachtungsweise geöffnet. Und vor allem, wir können uns entspannen. Und wenn doch einmal alles nichts hilft, niemand zwingt uns, ein unangenehmes Gespräch bis zum Ende durchzuziehen. Wir können uns jederzeit freundlich entschuldigen. Blink Nummer 7. Stress und Angst verhindern einen Austausch. Empathie ermöglicht ihn. Wir Menschen haben die Fähigkeit, über Sprache eine Bindung aufzubauen. Doch Ängste und Stress schaffen allzu oft eine Distanz zwischen uns. Wie können wir den Stress überwinden und wieder zu einer verbindenden Sprache finden? Der erste Schritt besteht darin, den Stress als solchen zu erkennen. Erst dann können wir Sprache und Handeln entsprechend anpassen. Das Ziel ist eine Haltung, die uns erlaubt, Unterschiede zu akzeptieren und auszuhalten. Der Weg dahin ist die Empathie. Nur das mit dem Hineinversetzen in andere ist eine ganz schöne Herausforderung. Stell dir vor, man lässt eine Gruppe 3- bis 4-jähriger Kinder in einem Raum. Eines der Kinder muss den Raum verlassen und die zurückbleibenden Kinder verstecken daraufhin einen Stift in einer Pralinenschachtel. Nun werden die übrigen gefragt, was sie glauben, wo das Kind als erstes suchen wird. Was werden die Kinder sagen? Klar, in der Pralinenschachtel. Denn Kinder dieses Alters sind noch nicht in der Lage, sich in die Gefühls- und Gedankenwelt anderer hineinzuversetzen. Da sie von sich selbst und ihrem Wissensstand ausgehen, ist es für sie offensichtlich, dass das Kind zunächst in der Pralinenschachtel nachsehen wird, obwohl dieser Ort von außen betrachtet sehr unwahrscheinlich erscheint. Zwar entwickeln wir dann später die Fähigkeit zur Empathie, doch sobald wir unter Stress geraten, fallen wir leicht wieder auf den Entwicklungsstand eines Kleinkindes zurück. Und schon wird jeder sinnvolle Dialog unmöglich, da wir unsere eigene Einstellung auf andere projizieren. Jedoch können wir etwas tun, damit das nicht passiert. Das Wichtigste ist, eine offene, positive und nicht wertende innere Haltung einzunehmen. was damit gemeint ist? Im Grunde weißt du es schon. Denk nur einmal an die Geschichten zurück, die unser Gehirn in bestimmten Situationen entspinnt. Der will mich angreifen. Das sagt sie doch mit Absicht, um mich runterzumachen. Um solchen Gedanken den Wind aus den Segeln zu nehmen, hilft ein einfaches Mantra. Genauso wie ich will die andere Person nur glücklich sein und tut ihr Bestes. Dieser Satz hilft ungemein, die Worte und Handlungen anderer gelassener und weniger persönlich zu nehmen und vor allem Empathie zu empfinden. Wenn du außerdem noch dafür sorgst, dass dein Stresspegel generell niedrig bleibt, etwa indem du dich regelmäßig mit Hilfe von Yoga, Meditation oder Ähnlichem entspannst, dann wirst du schon bald feststellen, dass auch deine Gesprächsbegegnungen entspannter und schöner ausfallen. Danke, dass du dir die Blinks zu Begegnung im Gespräch von Silvia Löken und Tom Peters angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass trotz oder gerade wegen digitaler Vernetzung und ständiger Erreichbarkeit echte Gespräche im Leben vieler Menschen eine Rarität geworden sind. Gründe dafür sind das wachsende Bombardement mit Ablenkungen aller Art, fehlende innere Sicherheit und Ruhe sowie ein mangelndes Bewusstsein für die eigenen typabhängigen Bedürfnisse. Wenn wir wieder mehr Zeit in Gespräche investieren und Gesprächen mehr Zeit lassen, dann können sie wieder erfüllend und verbindend sein. Dann können sie zu echten Begegnungen werden. Sich selbst zu kennen und gut für sich zu sorgen, sind die ersten Schritte in diese Richtung. Was du konkret umsetzen kannst? Sei neugierig. Neugier erhöht die Stresstoleranz und öffnet neue Perspektiven. Nichts stimuliert unser Belohnungszentrum so schön wie befriedigte Neugier. Außerdem ist Neugier ein wirksamer Hebel, um die negativen Geschichten umzudichten, die unser Gehirn uns auftischt. Und ganz nebenbei werden wir dabei auch weniger ablenkbar. Denn wer neugierig ist, der ist fokussiert. Sei präsenter am Telefon. Ein sehr nützliches Tool für mehr Konzentration und Wertschöpfung ist das Schreiben am Telefon. Notiere dir beim Telefonieren stichpunktartig wichtige Aussagen des Gesprächspartners und wichtige Punkte, die du selbst noch anbringen möchtest. Dadurch bekommen deine Telefonate eine klare Richtung. Du hörst intensiver zu und deine Notizen können dir später als Erinnerungshilfe dienen. Übe dich im Schweigen. Ein Schweigen an der richtigen Stelle sagt manchmal mehr als alle Worte. Lege hin und wieder Redepausen ein und übe dich in der Disziplin, Gesagtes auch mal unerwidert stehen lassen zu können. Das gibt dem Gespräch mehr Raum zur Entfaltung. In mancher Sprechpause entwickelt sich mehr als im gesamten gesprochenen Teil.